Das Reich Gottes, das ist das Thema von der diesjährigen Konferenz. Das Reich Gottes hat ganz viele verschiedene Aspekte. Und obwohl wir jetzt 3 Tage zusammen sein dürfen, werden wir nicht alle Aspekte beleuchten können, vermutlich. Wir haben es unterteilt in verschiedene Teilaspekte und heute Abend soll es darum gehen, der Herr und sein Gesalbter. Es waren in der Einladung schon 2 Bibelstellen angegeben, die möchten wir auch intensiver miteinander betrachten heute Abend. Es ist der Psalm 2 und der Psalm 110. Ich weiß es auch nicht, inwiefern Bibeln dabei sind. Aber ich möchte gern am Bibeltext entlang gehen. Aber zunächst 2 Begriffe klären. Der Herr und sein Gesalbter. Wer ist dieser Herr? Herr haben wir groß geschrieben, mit lauter Großbuchstaben in der Einladung. Es wird auch in manchen Bibeln so dargestellt, Herr mit lauter Großbuchstaben. Ich habe die Elberfelder Übersetzung in aller Regel und da ist der Herr auch in Großbuchstaben dargestellt. Wenn wir im Deutschen Herr sagen, klingt es so allgemein. Aber wenn Herr in Großbuchstaben in der Bibel steht, dann ist damit verbirgt sich dahinter der Name Gottes. Ich weiß nicht, wer eine Elberfelder Bibel zur Verfügung hat, der kann mal im Vorwort nachlesen, dort wird es beschrieben. In der alten Übersetzung wurde noch dafür der Name Jehova eingesetzt. Inzwischen ist man wegen der Nähe zu dieser Vereinigung, die manche oder viele als Sekte bezeichnen, von dieser Schreibweise abgerückt und hat, wie es auch die alte Luther-Übersetzung gewählt hat, Herr in Großbuchstaben gewählt. Aber wie gesagt, im Grund stand dort der Name Gottes. Der Name Gottes wird geschrieben JHWH, auch in Großbuchstaben in der Regel dargestellt, im Hebräischen. Die genaue Aussprache weiß leider niemand. Es wird viel darüber geredet, es wird darüber nachgedacht, es gibt die verschiedenen Darstellungen und auch verschiedene Begründungen. Manche oder am geläufigsten ist uns vielleicht inzwischen die Aussprache Yahweh. Es gibt aber auch gute Gründe, davon auszugehen, es heißt, wird Yahuwah ausgesprochen. Wilfried Lösch kann uns da recht ausführlich und deutlich das auch darlegen, wer sich dafür interessiert, warum der Name Gottes im Neuen Testament nie erwähnt wird. Ich finde es schade und ich weiß es nicht. Es gibt darüber auch in der Bibel keine Diskussion, wie es denn auszusprechen wäre oder so. Wir können erkennen, im Laufe der Geschichte wurde aus diesem 4 Buchstaben JHWH wurden Umschreibungen gemacht. Ich glaube, aus guter Absicht. Gott hat geboten, ihr sollt meinen Namen nicht missbrauchen. Und der Herr Jesus hat seine Jünger auch gelehrt zu beten, zuallererst zu beten, Vater, geheiligt werde dein Name. Und vermutlich aus Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen, hat man Umschreibungen gewählt. Damals in der hebräischen Sprache. Zunächst Adonai. Elohim ist keine Beschreibung des Namens Gottes, sondern ist einfach ein Wort, was mit Gott übersetzt oder wiedergegeben wird. Adonai ist zu unterscheiden von Adoni. Der Unterschied ist nur klein, es ist noch ein A am Schluss, das vor dem letzten I eingefügt ist. Aber dieser Begriff Adonai wird nur für Gott verwandt. Und der Begriff Adoni wird sowohl für Gott als auch für Menschen gebraucht. Es gibt ein paar prophetische Bücher im Alten Testament, ich meine es ist im Hesekiel, Jeremia gewiss auch. Und an ein paar anderen Stellen, wo mal so eine Doppelung vorkommt, der Herr, Herr. Und in der Elberfelder ist das eine Herr groß geschrieben, das andere Herr klein. Also der Herrscher, Yahweh oder Yahuwah oder wie man es nun aussprechen mag, er ist der Herrscher. Und der Name verbirgt sich hinter den Großbuchstaben. So ist es zu verstehen. Leider ist in der neuen Schlachterübersetzung zum Beispiel nicht enthalten. In vielen anderen neueren Übersetzungen ist diese Schreibweise in Großbuchstaben auch nicht drin, sodass man es gar nicht mehr erkennen kann, dass dort ursprünglich der Name Gottes stand. Aber es ist nicht ganz bedeutungslos. Das werden wir später, wenn wir Psalm 110 betrachten, auch noch sehen. Adonai wurde so wie auch Adoni im Neuen Testament mit Kyrios übersetzt. Kyrios ist ein griechisches Wort für Herr und wird sowohl für Gott allein, auch in den Zitaten aus dem Alten Testament, wird es mit Kyrios wiedergegeben und für normale Menschen auch angewandt, Herr. Philippus wurde Herr genannt. Jesus wird natürlich auch ausdrücklich und am meisten im Neuen Testament Herr genannt. Und manche gehen davon aus oder argumentieren dann folgendermaßen: Jesus wird Kyrios genannt, Kyrios ist ein göttlicher Titel, wird also zum Beispiel auch im Zitat von Psalm 110 für Gott angewandt, also ist Jesus Gott. Ja, so kann man argumentieren, ich halte es für falsch. Aber ja, darauf gehen wir auch noch ein. Der zweite Begriff, der Herr und sein Gesalbter. Was heißt der Gesalbte? Auch dazu wird uns Alex einiges dann sagen in seinem Vortrag. Das griechische Wort dafür ist Christos, das lateinische Wort Christus. Beide sind uns bekannt. Das hebräische Wort ist Maschiach oder Messias. Jesus ist der Messias. Er ist der Christus. Er ist der Gesalbte. Gesalbte ist einfach nur die Übersetzung von Christus oder Messias oder Maschiach. Ich finde das ein schöner Artikel auf Wikipedia, der diesen Begriff Christus erklärt. Und interessanterweise, wenn man Leute fragt, die auch schon viele, viele Jahre in bibeltreuen Gemeinden beheimatet sind, was heißt Christus, dann entweder sie müssen rätseln oder tun sich schwer zu sagen, auf Anhieb zu sagen, heißt der Gesalbte, nichts anderes. Manche sagen, ja, es klingt irgendwie, ich bringe es mit dem Kreuz in Verbindung oder er ist der Herr. Stimmt zwar alles in Bezug auf Jesus, er ist am Kreuz gestorben, er ist der Herr, von Gott dazu gemacht worden, aber Christus heißt nichts anderes als der Gesalbte. Messias ebenso. Und bedeutet, ich würde mal sagen, im übertragenen Sinn für uns, der Bevollmächtigte. Ich habe jetzt keinen Geldbeutel da. In meinem Geldbeutel habe ich eine Kontokarte drin. Wenn man diese Karte hat und die Geheimzahl, kann man auf einen Bankautomat gehen und Geld abholen. Das ist Vollmacht. Er kann so viel Geld holen, wie auf dem Konto ist. Und wenn Gott jemanden bevollmächtigt, dann hat er die Macht, in dem Namen des Höchsten zu handeln, zu reden oder auch zu handeln, und es geschieht, Gott beglaubigt sein Wort. Er hat es bei Mose getan. Mose hat den Stab übers Wasser gehalten. Das Wasser hat sich geteilt. Wir gehen vielleicht morgen oder übermorgen eine Runde spazieren, da kommen wir an Wasser vorbei. Es kann es ja mal jemand probieren, einen Stab übers Wasser zu halten. Es wird sich nicht teilen. Es wird nicht wie Wände links und rechts stehen. Warum? Gott hat Mose bevollmächtigt dazu, uns aber nicht. Gott hat viele Propheten bevollmächtigt, Wunder zu tun. Mose hat die Plagen über Ägypten gebracht. Elia hat veranlasst, dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat und so weiter. Gott hat ihr Wort beglaubigt. Sie hatten die Vollmacht, so zu handeln. Jesus ebenso. Jesus wurde von Gott bevollmächtigt. Zunächst Wunder zu tun, wie sie keiner vor ihm getan hatte. Danach aber, nach seinem Tod und nach seiner Auferweckung, noch viel mehr, sodass der Herr Jesus sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Auch da kommen wir dann im Psalm 110 dann noch drauf. Der Gesalbte, Christus heißt der Gesalbte. Und unser Thema heute lautet der Herr und sein Gesalbter. Da gibt es einen, der Oberste ist. JHWH, Jahwe, Jahuwa, wie man es auch sprechen mag. Und einer, der von ihm bevollmächtigt ist über alles, Jesus, der Messias, Jesus, der Gesalbte, Jesus, der Christus. Wer ist Jesus von Nazareth? Da ist auch der Titel von meiner kleinen Broschüre. Und die Antwort darauf ist, kriegt man in einem Satz unter. Viele Leute tun sich so schwer, das zu beschreiben. Petrus, ein einfacher Fischer, kriegt es in einem Satz unter. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, freue dich, Simon. Sohn des Jona, nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Gesalbte heißt der Bevollmächtigte. Jesus ist der Gesalbte. Es gab im Alten Testament viele Gesalbte, auch im Neuen Testament. Im Alten Testament waren es die Könige, Propheten, Priester. ganz ausdrücklich wird der König Saul als der Gesalbte Gottes von David mehrfach bezeichnet. Und so finden wir diese Beschreibung schon oft. Und es wurde auch in den Propheten oft auf den Gesalbten hingewiesen, der kommen sollte. Und das ist nicht irgendein König gemeint, sondern der Gesalbte ist der Herr Jesus, der dann auch gekommen ist, der Messias, der Maschiach. Nun möchte ich gerne in Psalm 2 einsteigen. Ich möchte ihn zunächst einmal ganz vorlesen, um dann Vers für Vers durchzugehen. Psalm 2 sind 12 Verse. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. 12 Verse, und man kann sie ganz geradlinig, sage ich mal, einteilen in 4 Gruppen. Vers 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9 und 10 bis 12. Vers 1 bis 3 beschreibt so diesen Ist-Zustand. Warum toben die Nationen und überlegen sich die Völker einiges Falsches oder eitle Dinge? Die Könige tun sich zusammen und so weiter. Dann 4 bis 6 beschreibt Gottes Reaktion auf dieses Handeln, Gottes Sichtweise. Vers 7 bis 9 beschreibt, dass der Sohn bekannt gibt, was der Herr zu ihm gesprochen hat, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und Vers 10 bis 12 sind die Folgen von alledem und er zeigt zwei Möglichkeiten auf. Darauf möchte ich im Weiteren eingehen. Grundsätzlich noch, von wem dieser Psalm ist, steht hier nicht drin. Das erfahren wir erst in Apostelgeschichte 4 oder überhaupt eben im Neuen Testament. Dort wird die Verfasserschaft dem David zugeschrieben. Und die Frage stellt sich, wurde dieser Psalm auf David angewandt und auch auf andere Könige? Es wird schon so behauptet von etlichen, es war ein ganz normaler Königspsalm und alle Könige Israels wurden als Söhne Gottes betrachtet. Ja, es gilt zuallererst als David, es wurde gesungen bei der Intronisation oder überhaupt in Bezug auf die Könige. Aber ich habe dafür keinen biblischen Beleg gefunden. Ich will deswegen auch nicht sagen, es war nicht so. Aber es gibt in der Bibel keinen eindeutigen Beleg, dass es auf David oder auf andere Könige angewandt wurde. Jedenfalls habe ich keine gefunden und die Leute, mit denen ich geredet habe, die auch diese Sichtweise vertreten, dass es auf David galt, die konnte kein biblischer Beleg dafür bringen. Und dass er prophetisch auf den Herrn Jesus angewandt werden würde oder jedenfalls wurde, erfahren wir im Neuen Testament mehrfach, an mehreren Stellen, dass dieser Psalm auf Jesus angewandt wurde. Das Verständnis davon. Ich will mich darauf beschränken. Ich möchte diesen Psalm auf Jesus hin auslegen. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, er hat nie gegolten für die Könige, aber ich möchte mich darauf beschränken, ihn auf Jesus hin auszulegen, weil das die biblische Bestätigung hat. Die Beispiele dazu, na, ich verzichte jetzt darauf, sie zu nennen, es würde vielleicht zu weit führen. Wer mitschreiben will oder wer nachschlagen will, kann es tun. Ich nenne nur die Stellen, ohne sie nachzuschlagen. Apostelgeschichte 4, 24 und folgende, Apostelgeschichte 13, 33, Hebräer 1, 5 und 5, 5. Hebräer 5, Vers 5. Langsam. Also nochmal, Apostelgeschichte 4, 24, und 13,33. Und dann im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 5 und Kapitel 5, Vers 5. Zunächst zum Vers 1, dort heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Ja, warum? Warum liegt es uns Menschen so nahe, gegen Gottes Ordnung und Gebote aufzubegehren? Und es hat leider eine Tradition so alt wie die Menschheit. Adam und Eva haben gegen Gottes Gebot aufbegehrt. Sie wurden verführt, aber schlussendlich wird ihnen diese Schuld auch zugeschrieben. Sie haben es getan. Und so ist es auch bis heute. Das Auflehnen gegen Gottes Ordnung, teilweise wird es in den Medien diskutiert und manchmal hat man den Eindruck, es ist heute schlimmer als früher. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Vorstellbar ist es, es steigert sich ja schon. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch in Zukunft sich noch weiter steigern wird. Auch was wir in der Offenbarung lesen, ist ein Zeugnis davon, dass sich diese Bosheit, dieses Auflehnen, dieses Zusammentun gegen den Herrn und seinen Gesalbten steigert. In Kapitel 19, doch ich glaube, das lesen wir, Offenbarung Kapitel 19 wird so eine Situation auch beschrieben. Ich lese ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst, und Fleisch von Obersten, und Fleisch von Mächtigen, und Fleisch von Pferden, und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, die mit ihm waren und die Zeichen vor ihm tat, damit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorgeht, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Einer der letzten Aufstände, die in der Bibel beschrieben werden, und es ist ein Zusammenrotten dieser Nationen mit Königen an der Spitze. Warum toben sie? Warum lehnen sie sich auf gegen Gott? Es wäre doch viel besser für alle, es gäbe nicht diese Gier von uns Männern in Managerpositionen, die unersättlich Geld scheffeln, diese Gewaltausübung, dieses Raffen nie genug kriegen und somit viel Ungerechtigkeit üben. Löhne oder Menschen auspressen und um ihren Lohn bringen, diese Diskussion um den Mindestlohn, ist doch schade, dass sie geführt werden muss. Diese Unersättlichkeit. Es gab in der Schweiz eine Initiative 12:1. Das war so 12 Big Macs übereinander gestapelt und daneben einer. Das sollte doch genügen. 12-mal so viel wie der Kleinste, weil mehr als essen kann man nicht. Sie wurde abgelehnt. Es ging darum eben, wie viel mehr darf einer in höherer Position verdienen. Leider sind wir Menschen so. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel von dieser Fülle von Ungerechtigkeiten, die weltweit stattfindet. Warum lehnen wir uns auf gegen Gottes Ordnung? Gott will das Beste für uns und wir wollen es nicht annehmen. Und das findet im Allgemeinen statt und es findet unter den Königen statt. Vielleicht nur ein kleines Beispiel. Neulich war der European Song Contest und der Gewinner oder die Gewinnerin, oder wie soll man es bezeichnen, sucht es euch aus. Und Russland sagt, dekadent, pervers und so weiter, da machen wir nicht mehr mit. Ich finde es gut, dass die Russen so handeln. Ich finde nicht alles gut, was Russland macht, aber in diesem Punkt finde ich, haben sie gut gehandelt. Aber was geschieht? Der Westen oder die Befürworter, sie tun nicht Buße. Sie denken nicht um oder kommen zur Besinnung. Nein, es wird umso mehr propagiert und hochgehalten. Dasselbe war zuvor ja bei den Olympischen Winterspielen in Bezug auf Homosexualität und so weiter. Es wird Sturm gelaufen gegen die, die noch einigermaßen, ich möchte es nicht mal sagen, dass Russland die Ordnung Gottes hochhalten will. Und trotzdem ist Gottes Ordnung und Gottes, wie es Gott geschaffen hat, dass der eher in diesem Punkt eher geschützt wird, aber der Westen läuft Sturm dagegen. Die Könige tun sich zusammen gegen Gottes Ordnung und es wird sich leider wahrscheinlich auch noch steigern. Was viele von uns auch erlebt haben in Bezug auf die Trinitätslehre. Die Leute tun sich zusammen. Sie lehnen sich auf gegen Gottes Ordnung. Gott sagt, ich allein bin Gott. Es gibt außer mir keinen Gott. Aber die Theologen wissen es besser. Wenn Gott ich sagt, meint er wir. Und wenn er allein sagt, meint er zu dritt. Jetzt mal überspitzt oder plakativ dargestellt. Die Theologen wissen es besser als Gott. Und die Gemeindemasse wendet sich auch gegen die, die sagen, Moment mal, in der Schrift steht es anders. Gott sagt, ich allein. Jesus sagt, der Vater allein. Die Apostel sagen, es gibt viele, die Gott genannt werden, im Himmel und auf der Erde. Aber für uns ist nur einer Gott und das ist der Vater. Und dann wird erklärt und ja, es ist dann alles nicht mehr logisch, sondern theologisch. Entschuldigung, wenn ich es mal so ausdrücke. Aber leider ist es so. Und ich glaube, nicht umsonst hat der Herr Jesus ganz pauschal gewarnt vor den Schriftgelehrten und Pharisäern, vor diesem Sauerteig. Und es soll auch nicht darum gehen, dass wir uns darüber hinwegsetzen oder darüber lustig machen und so. Sie meinen es gut, aber es kommt trotzdem viel Falsches dabei heraus. Und es bleibt ja auch wir bleiben ja nicht davon verschont, Fehler zu machen. Und trotzdem ist es traurig und kein Grund, die Fehler zu rechtfertigen, sondern eben umzudenken. Aber auch da, vielleicht darf ich das mal noch anmerken, wenn man etwas erkannt hat als richtig und wirklich biblisch einwandfrei begründet ist und dann zurückblickt, kann man schon erkennen, es hat eine Zeit gedauert, bis man an diesen Punkt kam. Und was hat dazu geführt, dass man die Wahrheit wirklich erkannt hat? Waren es Argumente? Hat jemand gesagt, schau so? Und dann hat man gesagt, ja, stimmt, du hast recht, ich denke anders. Ganz so glatt läuft es meistens nicht, sondern es ist ein Werdegang, es ist ein Kampf auch in einem selber. Es braucht Zeit und diese Zeit ist gut, wenn man auch dem anderen diese Zeit lässt. Wir können mit Argumenten argumentieren. Wir können mit Argumenten eine Schlacht führen. Wir können mit Argumenten gewinnen, also jemanden besiegen. Aber wir können ihn nicht gewinnen. Und unser Bestreben und unser Gebet sollte sein, meines Erachtens, wirklich den anderen nicht zu besiegen, sondern zu gewinnen. Wie können wir unserem Gegenüber helfen, die Wahrheit zu erkennen? Dass Gott ihm die Augen öffnet, das Herz öffnet, dass auch durch unser Reden er nicht vermauert wird oder auf Konfrontation geht oder angegriffen wird und sich verteidigen muss, sondern ja, helfen, ihn zu gewinnen. Gewinnen für die Wahrheit. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und die Wahrheit erkennen. Ja. Der Vers 3 lautet, lasst uns zerreißen ihre Bande, so sagen diese Leute. Lasst uns von uns werfen ihre Stricke, die Stricke des Herrn und seines Gesalbten. Was Gott sagt, es liegt uns nicht. Es liegt uns leider fern. Ich wünsche mir, dass es anders wäre. Aber leider begehrt der Mensch von Anfang an gegen Gott auf. Und was macht Gott? Er lacht. Nicht, weil er es lustig findet. Und wenn Gott lacht, ist das überhaupt nicht lustig. Wenn Gott lacht, dann sollte sich alle fürchten. Gott lacht über diese Bemühungen der Menschen, diese Zusammenschlüsse gegen ihn. Man philosophiert über die Schöpfung, über Urknall, man baut Riesenanlagen in der Schweiz, ohne jetzt auf die Schweizer zu schimpfen. Man versucht irgendwas zu beweisen und die Bemühungen der Wissenschaft sind ja schon auch oft lauter. Aber Gott sprach und es geschah. Und vieles ist nachvollziehbar. Er hat allem Ordnung gegeben. Den Himmelswelten hat er Ordnung gegeben. Und dieser Erde hat er Ordnung gegeben. Und es gibt keine Ordnung ohne jemand, der Ordnung macht. Schau doch mal in ein Kinderzimmer. Zu glauben, dass die Bibel oder dass die ganze Welt durch den Urknall und Evolution entstanden ist, entspricht etwa dem, dass man glaubt, dass eine Bibel oder ein Lexikon entsteht durch die Explosion einer Druckerei. So logisch ist es, aber man hält daran fest und Gott lacht darüber. Für ihn ist es eigentlich lächerlich, was die Menschen gegen ihn fabrizieren, aus gutem Grund. Er ist Gott. Er spottet über sie, so heißt es hier. Und dieses Lachen Gottes ist alles andere als lustig. Und dann, heißt es in Vers 5, dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Wie das im Einzelnen geschieht, mag 1000 Gesichter haben. Ich möchte vielleicht eins erwähnen, wenn es blitzt und donnert, dann suchen alle irgendwie Schutz. Keiner, der sagen kann, ich stehe mich jetzt dahin, herrlich. Kaum jemand jedenfalls. Vielleicht ein paar, man nennt sie Spinner. Diese Blitze und Donner, überhaupt die Naturgewalten, von denen man immer wieder und umso noch mehr liest in den Medien, Überschwemmungen, Regengüsse, Starkregen und so, Erdbeben, was kann der Mensch dagegen tun? Und es sind ja nur Kleinigkeiten. Wenn Gott wirklich seinen Zorn ausgießt, wer kann bestehen? Wenn Gott mit jemandem nur diskutieren würde, Hiob schreibt, er könnte ihm auf 1000 Dinge nicht ein einziges antworten. Er spricht sie an in seinem Zorn. Römer 1 beschreibt es auch so, Gottes Zorn wird offenbar, wird ausgegossen. Auch 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 sagt es ja sehr deutlich. Er beschreibt, wie die Thessalonicher sich bekehrt haben von den Götzen, zu dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das, was wir bis jetzt erlebt haben, ist noch gar nicht wirklich der Zorn Gottes, sondern Hinweise darauf, dass wir eigentlich von uns aus machtlos sind, damit wir uns besinnen und zur Einsicht kommen. Aber der Zorn Gottes, der wird ausgegossen werden. Und wenn der Zorn des Menschen schon schlimm ist, wie viel schlimmer der Zorn Gottes. Der Schiller hat ja das Lied von der Glocke gedichtet. Ich kann es nicht ganz, ich kann auch die Kurzfassung sagen. Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Aber das lange Gedicht, ich kann es nicht. Aber eine Passage darin heißt, gefährlich ist's, den Leu zu wecken. Verderblich ist des Tigers Zahn. Doch ach, der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Und wenn wir global schauen, es gibt kein Lebewesen, das unter seinesgleichen so grausam wütet wie der Mensch. Gott sei es geklagt und jeder prüfe auch sich selbst, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Gott spricht sie an in seinem Zorn, so war der Vers 5, er schreckt sie in seiner Zornglut und wehe dann. Und dann sagt er, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gottes Handeln geschieht, ohne dass Menschen es hindern können oder auch etwas dazu tun können, wirklich. Er handelt. Und er handelt oft unerkannt. Vielleicht darf ich ein Bild dazu malen, das uns die Bibel gibt. Jeder von euch kennt wahrscheinlich, wenn er die biblischen Geschichten kennt, die Geschichte von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Schrecklich misshandelt, zu Unrecht behandelt und er wurde verkauft als Sklave, sie haben ihren Vater belogen und gesagt, ein böses Tier hat ihn zerrissen. Er wurde auch, als er nach Ägypten kam, obwohl er sich vorbildlich verhalten hat, nochmal runtergedrückt ins Gefängnis. 2 Jahre dann von Mundschenk und Bäcker vergessen. Wie lange seine gesamte Gefängniszeit ging, wir wissen es nicht. Es war eine furchtbare Geschichte bergab. Aber er hielt an seinem Gott fest. Und Gott, ihr wisst diesen Ausgang, er hat ihn zum Herrscher über alles gesetzt. Ja, ich will es jetzt gar nicht unbedingt weiter ausführen. Ihr kennt diese Begebenheit. Und dann sagt Josef, ihr gedachtet es, böse zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Um euch zu retten, hat er mich euch vorausgeschickt. So, sinngemäß. Josef hatte diesen Blick. Gott hat mich euch vorausgeschickt. Aber was war die eigentliche Handlung? Die Brüder waren neidisch auf Josef. Sie haben ihn misshandelt, sie haben ihn verkauft. Und Josef sagt, Gott hat mich euch vorausgeschickt. So ist das Handeln Gottes. Hatte die Brüder eine Eingebung, wir müssen jetzt den Josef verkaufen, damit Gottes Wille geschieht? Oh, in keiner Weise. Ein anderes Beispiel dazu ist, der Herr Jesus tritt auf und der Josef ist in vieler Hinsicht ein Vorbild auf Jesus. Ich darf es davon gar nicht unbedingt so anfangen, sonst kommen wir ins Wärme und hört gar nicht mehr auf. Aber es ist so, könnt mich ja mal fragen. Jedenfalls, der Herr Jesus tritt auf, sein Volk ist neidisch auf ihn, sie verkaufe ihn. Verrate ihn durch den Judas, was schlussendlich zu seiner Kreuzigung führt. Und in dieser ganzen Geschichte sagt der Hohepriester, ihr versteht überhaupt nichts, sagt er zu seinen Leuten im Hohen Rat. Es ist doch viel besser, dass einer fürs Volk stirbt, als dass das ganze Volk uns kaputt geht. Und dann heißt es, dies sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er. Gott hat durch diesen hohen Priester aussprechen lassen, was er für seinen Sohn beschlossen hatte. Aber die Leute haben das nicht als Gottes Eingebung erkannt. Der hohe Priester nicht, die Ratsleute nicht. Aber sie mussten tun, was Gott beschlossen hatte. Ebenso in Apostelgeschichte 4, wo auch dieses Zitat aus Psalm 2 drin steht, das Gebet der Gemeinde. Da beschreiben sie auch so, in dieser Stadt versammelten sich diese, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Wir werden es nachher wohl noch lesen. Gottes Wille geschieht. Ich habe meinen König geweiht, sagt Gott. Und wo? Auf Zion, meinem heiligen Berg. Dieser Gesalbte, von dem wir es eingangs hatten, der Christus Gottes, der sollte aus der Nachkommenschaft Davids kommen, was der Herr Jesus auch tat. Und er würde auf dem Berg Zion in Jerusalem, auf dem Thron Davids im Land Israel herrschen. So hat es auch der Engel der Maria schon angekündigt. Und Gott, der Herr, würde ihm den Thron seines Vaters David geben. Das steht noch aus. Zumindest sichtbar. Herrschaft hat Gott dem Herrn Jesus gegeben. Aber dass wir es sehen, das steht noch aus. Aber es dreht sich um Jerusalem. Es dreht sich um den Berg Zion. Es dreht sich um den Thron Davids. Und so lautet auch das letzte Thema dieser Tage am Sonntagvormittag dann, das neue Jerusalem, wie das beschaffen sein wird. Dort wird diese Herrschaft ausgeübt werden. Wir werden die Tage auch noch aus verschiedenen Blickwinkeln einiges dazu hören, weil man kann es auf die unterschiedlichste Art und Weise betrachten und ich kann euch nicht sagen, so wird es sein oder so wird es sein. Aber es soll uns helfen beim Nachdenken und dieses Andenken wachhalten. Gott hat seinen König geweiht auf Zion und in Vers 7 kommt nun dieser König zu Wort, dieser Herr. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Und warum? Vers 7, er hat zu mir gesprochen. Und was hat er gesagt? Gott hat zu dem Gesalbten gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Es geht um die Anordnung des Herrn. Es geht nicht um, ich überlege mir jetzt was Besseres, sondern der Oberste, großgeschrieben, Großbuchstaben, Herr, JHWH, der einzige, wahrhaftige Gott, Yahweh, Jahuwa, er hat gesprochen. Und viele Gesalbte haben sein Wort bekannt gegeben, die Propheten, die Könige und so weiter. Aber der Gesalbte, der schlechthin Gottes Wort bekannt macht, das ist der Herr Jesus. Er hat zu mir gesprochen, die Anordnung des Herrn. Und der Herr Jesus hat mal gesagt, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass ein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Nicht aus sich selbst, sondern das, was Gott ihm gesagt hat. Und es ist sinngemäß genau das, was der Mose auch vorausgesagt hat. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf die Worte jenes Propheten hören wird, die er im Namen des Herrn zu euch reden wird, die soll ausgerottet werden. Sinngemäß. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergegeben habe. Aber sinngemäß ist es genau das, was der Herr Jesus auch gesagt und auch getan hat. Die Anordnung des Herrn, Hebräer 1, sagt, Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet in den Propheten. Nicht im Sohn. Erst am Ende hat er durch den Sohn zu uns geredet. Diese Stelle, wo der Herr Jesus sagt, ich habe nicht aus mir selbst geredet, wer es nachschlagen will oder aufschreiben will, es ist Johannes 12, 49 übrigens. Und das Zweite, was hier in diesem Vers heißt, der Ausspruch Gottes lautet, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Ob dieser Ausspruch jemals auf einen König angewandt wurde, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine Stelle gefunden, konnte mir auch bisher noch keiner so eine nennen. Wir sehen im Neuen Testament, dass sie mehrfach auf den Herrn Jesus angewandt wurde. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Das ist Matthäus, ich habe es vorhin schon genannt, Apostelgeschichte 13,33, Hebräer 1, 5 und 5, 5. Aber wir haben damit ein logisches Problem. Wenn ein Mensch sagt, mein Vater hat zu mir gesagt, ich habe dich heute gezeugt, das kriegen wir mit unserer Logik nicht gebacken. Das ist für manche der Anlass zu sagen, ja, das ist im übertragenen Sinn zu sehen. Es geht auch gar nicht um eine physische Zeugung, sondern sei anders gemeint. Hier steht, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich habe dich heute gezeugt. Und das Zeugnis, dieser ist mein geliebter Sohn oder du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, das hat Gott nur zu Jesus gesagt. Und auch dieses, ich habe dich heute gezeugt, wird im Hebräerbrief auch nochmal so dargelegt im Kapitel 1, denn zu welchem der Engel hat Gott es jemals gesagt, du bist mein Sohn? Nur zu Jesus. Also das bestärkt schon die Annahme, dass es nur um Jesus geht, weil er der Gesalbte schlechthin ist. Denke ich, ist es auch wirklich erlaubt, es so darzulegen. Und dann lesen wir in Vers 8, wie auch wieder von Jesus eigentlich gesagt wird, dass Gott zu ihm gesagt hat, fordere von mir. Und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und dieses Fordere von mir, ich kenne nur eine einzige Stelle, die uns in der Bibel davon berichtet, wie der Herr Jesus etwas von Gott gefordert hat. Dass er nur ein einziges Mal zu Gott gesagt hat, ich will. Das ist in Johannes 17 im hohenpriesterlichen Gebet, wo der Herr Jesus sagt, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das ist das einzige Mal, wo uns die Bibel berichtet, dass der Herr Jesus zu seinem Vater sagte, ich will. Ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Johannes 17. Ansonsten hat der Herr Jesus nie etwas gefordert. Ich bitte dich, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Aber dieses ich will, ich bitte dich, ja, auch in Johannes 17. Dieses Ich will finden wir nur dort. Ansonsten hat der Herr Jesus nur das wollen, was sein Vater will. Also in Gethsemane sehen wir das ja auch ganz deutlich, dieses Ringen im Garten. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber ich trinke ihn, damit dein Wille geschehe, oder dein Wille geschehe. Ich kann nichts von mir selber tun. Jesus hat nicht selbstständig gehandelt, er war in völliger Abhängigkeit. Er hatte einen Herrn über sich, ganz groß geschrieben, Herr. Sein Gott und Vater war über ihm und er war in völliger Abhängigkeit. Und er hat getan. Und um dieses Gehorsams willen, Philipper 2 bringt das ja wunderbar zum Leuchten, um dieses Gehorsams willen, weil der Herr Jesus gehorsam war, bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Darum, ich möchte es wirklich unterstreichen, darum hat Gott ihn so hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Warum? Darum, weil er ihm gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn so hoch erhoben. Ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Zu deinem Besitz die Enden der Erde, bis ans Ende der Erde soll der Besitz gehen. Jetzt hat Gott dieses Erbe zweierlei versprochen. Hat Gott jetzt ein Problem? Also, wer mal aufschlagen oder sich notieren will, in Römer 4, 13, und das ist auch wiederum nur bezugnehmend aufs Alte Testament, dort heißt es, dass der Abraham dir und deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben zum ewigen Besitz, und deine Nachkommen soll das Land ihrer, das Tor ihrer Feinde besitzen, und zu deinem Besitz auch, heißt da irgendwie, die Enden der Erde. Er hat es Abraham versprochen und Jesus versprochen. Ja, wie jetzt? Gut, ich denke, ihr kennt die Auflösung. Oder der Herr Jesus ist der Nachkomme Abrahams, dem die Verheißung galt, schlechthin. Dir und deiner Nachkommenschaft, hat Gott zum Abraham gesagt. Und Paulus führt es dann deutlich aus, es heißt nicht und deinen Nachkommen, also von vielen, sondern deinem Nachkommen, und er ist einer, das ist der Christus. Und das stimmt auch überein mit Hebräer 1 zum Beispiel, wo es heißt, Gott hat den Herrn Jesus zum Erben aller Dinge eingesetzt. Alles. Oder auch Psalm 110, den wir nachher gleich noch betrachten, wo es heißt, alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Psalm 8 redet auch davon. Alles. Diesem Menschensohn, dem Mensch. Was ist der Mensch? Du hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der alles erben soll, der alles zum Besitz haben soll, das ist der Herr Jesus. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Das Reich Gottes ist ja unser Thema, und ich will nochmal eine, sagen wir mal, Geschichte aus dem Alten Testament zur Illustration erwähnen. Die meisten kennen von euch ja die Begebenheit von Daniel beim Nebukadnezar. Nebukadnezar träumt und sagt, was habe ich geträumt? Sagt mir, was ich geträumt habe, und sagt mir dann auch, was es bedeutet. Und keiner kann es. Es geht auf Leben und Tod. Der Daniel, durch Gottes Gnade, bekommt er die Offenbarung, was der Nebukadnezar geträumt hat. Es ist ein Bild. Ein Haupt aus Gold. Brust und Arme aus Silber. Der Bauch aus Bronze, die Schenkel und Beine aus Eisen, beziehungsweise Eisen und Ton. Es werden vier Reiche genannt, wird erklärt, das sind vier Weltreiche. Eigentlich sind es fünf Abschnitte. Und dann bricht ein Stein los. Nicht durch Menschenhand. Und er trifft dieses Standbild an den Füßen, zerschlägt, zermalmt sie, und er zermalmt das ganze Bild. Es wird wie Spreu auf der Sommertenne, heißt es, da findest nichts mehr davon, es ist weg. Und dann ist nicht Ende vom Lied, sondern dieser Stein wird zu einem Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Meines Erachtens der Inbegriff vom Reich Gottes. Der Herr durch seinen Christus herrscht über die ganze Erde. Und noch ein Punkt, wenn ich in diesem Zusammenhang betonen möchte, warum hat Gott die Menschen erschaffen? Ich habe schon mehrfach Predigten gehört, ja, Gott hat die Menschen geschaffen, damit er Gemeinschaft mit ihnen hat. Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie ihn loben und ehren und anbeten. Alles gute Aspekte. Aber was sagt die Bibel? Warum hat Gott die Menschen geschaffen? Die meisten kennen 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen. Und darüber wird viel diskutiert. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Warum hat Gott die Menschen gemacht? Wie geht es in diesem Vers weiter? Lasst uns Menschen machen. Die sollen herrschen über, und dann wird beschrieben, was Gott alles gemacht hat, darüber sollten die Menschen herrschen. Das ist der Grund, wozu Gott die Menschen gemacht hat. Sie sollten herrschen. Und dann haben sie versagt, das missbraucht, und die ganze Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, ist verflucht worden, der Ackerboden wurde verflucht, alles wurde verflucht, die Frauen haben Schmerzen zum Gebären seit dort, der Broterwerb geschieht im Schweiß des Angesichts, der Acker bringt Dornen und Disteln und alles, was die Menschen tun, hat seitdem eine gute und eine schlechte Seite. Aber zuvor hatte Gott den Menschen gemacht, dass er herrschen sollte. Er sollte die Schöpfung bebauen und bewahren. Jetzt stellt euch vor, ihr dürft arbeiten gehen, aber es ist nicht anstrengend. Ihr schwitzt nicht, es macht einfach nur Freude. Ihr bepflanzt einen Garten und da wächst kein Unkraut, sondern gute Frucht. Ihr braucht keine Pestizide oder sonst was anwenden. Es gibt keine Diskussion über Gentechnik. Es ist einfach nur gut. So war es. Nur hinsitzen und zuschauen, Gott ist kreativ und er hat die Kreativität in uns Menschen hineingelegt. Er will, dass die Menschen bebauen und bewahren und gestalten. Sie sollen aber keine Gewaltherrschaft üben, sondern verwalten. Ein Vater ist das Haupt in der Familie. Er ist das Haupt über die Frau und das Haupt über die Kinder. Das ist Gottes Ordnung. Und wir missbrauchen das und knechten unsere Frauen oder unsere Kinder. Wir handeln oft auch nicht nach Gottes Sinn. Aber stellt euch den Idealzustand vor. Dann ist die Frau eine wunderbare Ergänzung für ihren Mann. Wenn das nicht in gegenseitiger Konkurrenz geht, sondern in Wertschätzung und in Liebe, dann ist der Mann das Haupt. Und die Frau ist ihm unterstellt. Aber es ist keine Konkurrenz und kein Unterdrücker, sondern ein Schütze des schwächeren Gefäßes. Und es ist wunderbar. Aber wir Menschen haben auch das pervertiert oder ins Gegenteil verdreht. Leider. Aber so war es Gottes Absicht. Und so wird es am Schluss auch sein. So ist meine Meinung. Der erste Adam, dem wurde eine Frau gegeben. Aus ihm heraus oder durch eine Wunde bei ihm. Gott hat bei Adam die Seite geöffnet, um ihm eine Frau zu schaffen. Gott hat beim letzten Adam die Seite öffnen lassen, um ihm ein Weib zu bereiten, eine Frau zu bereiten, die Braut des Lammes. Durch das Blut Jesu wird eine Gemeinde aus den Nationen und aus Israel zubereitet als sein Leib. Er das Haupt, er ist drüber. Sein Leib, aber mit ihm völlig verbunden. Und es wird eine Harmonie sein und er wird herrschen mit seinem Leib in alle Ewigkeit. So ist mein Verständnis davon. Und das ist auch dieses Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Aber das wird jetzt in diesem Psalm 2 zu weit führen. Am Sonntagvormittag wird es dann auch nochmal Thema sein. Es wird aber auch immer wieder zwischendrin zur Sprache kommen. Diese Herrschaft, die Gott seinem Sohn, dem Gesalbten, verheißen hat und auch geben wird, die wird gehen bis an die Enden der Erde und sie wird streng sein. Mit eisernem Stab, Vers 9, magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Daniel 2, ich habe es vorhin erwähnt, diese Weltreiche, sie werden zermalmt, sie werden aufgelöst werden und die Herrschaft Gottes wird aufgerichtet werden und sie wird in Gerechtigkeit sein, sie wird streng sein. Aber sie wird gut sein und es wird zum Wohl aller sein. Keiner von uns möchte, dass der starke Mann in der EU irgendwie auftritt und so zu viel Macht bekommt und trotzdem sehnen sich alle irgendwie nach einem starken Mann, der mal sagt, so und jetzt ist Schluss mit diesem Wucher oder ja einfach mal da sagen könnte, da geht's lang und das ist gut, ohne dass er Macht an sich reißt, ohne dass er die Macht missbraucht, weil es Macht macht immer korrupt bei uns Menschen. Danach sehnen wir uns schon und so wird es auch sein, der Herr Jesus wird regieren, geradlinig, seine Augen eine Feuerflamme, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Ob das nun geistlich zu verstehen ist oder irdisch sichtbar sein wird, sei mal dahingestellt, aber es wird diese Herrschaft sein, geradlinig. Es wird manches zerschlagen werden, es wird auch eine schaurige Schlacht geben, wie ich es vorhin vorgelesen habe, ja, Offenbarung 19, aber es wird zum Guten führen. Und das Ganze hat einen Zweck, ein Ziel, Vers 10. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dieses Ganze zielt auf Umkehr, auf Besserung, auf Bekehrung. Dahin ist Gottes Handeln gerichtet. Er will nicht strafen, er sucht nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder sich bekehre und lebe. Wohl dem Volk, dessen König gottesfürchtig ist. Und wenn dann Recht haben und Recht bekommen nicht zweierlei ist, sondern wirklich dasselbe, das ist gut. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, ihr Könige, handelt verständig. Vers 11, dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Scheint für uns ein bisschen Widerspruch zu sein, mit Zittern zu jauchzen. Aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Philipper 2, dort heißt es, schafft, dass ihr selig werdet oder bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott wirkt in euch beides, das Wollen und das Vollbringen. Er scheint uns widersprüchlich zu sein. Aber dort wird es als Bedingung füreinander dargestellt. Dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern. Gott ist heilig. Wenn wir Einblicke bekommen, wie zum Beispiel der Jesaja diesen Lobpreis Gottes sieht im Himmel, dann sagt er, wehe mir, ich vergehe. Er sagt nicht, hurra, da mache ich mit, sondern wehe mir, ich vergehe. Er sieht Gottes Heiligkeit. Aber er erfährt auch die Reinigung und wird auch zum Boden eingesetzt. Als Johannes in der Offenbarung den Herrn Jesus sieht, sagt er nicht, oh hurra, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Er fällt vor ihm nieder wie tot, weil Herr Jesus so erhöht ist. Das bringt es zum Ausdruck meines Erachtens. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen auch oder betonen, wir können Gott nur nahen durch den Herrn Jesus. Er ist der Weg, der Vater ist das Ziel. Es gibt keinen anderen Weg für uns, zum Vater zu kommen, als durch den Herrn Jesus im Vertrauen zu ihm. Deswegen auch der Vers 12, küsst den Sohn, oder küsst seine Füße mit Zittern, je nach Übersetzung, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Der Herr Jesus wird uns oft als Pazifist dargestellt, als Herr barmherzig und mild, was er ja auch war und ist. Und Gott sei Dank übt er diese Barmherzigkeit auch uns gegenüber aus. Aber er wird auch der Löwe sein, der diesen Krieg führt, wie wir es in Offenbarung 19 gelesen haben. Und da möchte ich euch gerne hinweisen, ich habe ein paar CDs ausgebrannt von einer Predigt von Tim Kelly mit dem Titel Das Lamm ist der Löwe. Ich kenne Tim Kelly nicht näher. Ich habe nur die Predigt mal gehört und fand die eigentlich gut, weil auch von diesem Thema einiges aufgegriffen wurde. Ich habe 10 Stück davon gebrannt. Wer will, darf sich eine mitnehmen. Das läuft in jedem CD-Spieler. Wer will, kann es aber auch im Internet herunterladen. Tim Kelly, das Lamm ist der Löwe. Wie gesagt, 10 Stück habe ich da, die könnt ihr auch gerne mitnehmen. Ja, ich würde es ja beenden mit dem Psalm 2 und noch etwas auf Psalm 110 und dort aber nur auf 2 Verse eingehen. Der Herr und sein Gesalbter ist auch in Psalm 110 Thema. Und das ist der Psalm oder dieser Vers, der am meisten im Neuen Testament zitiert wird, Psalm 110, Vers 1, Spruch des Herrn für meinen Herrn, sagt der David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Und hier haben wir zweimal Herr, das eine Mal mit Großbuchstaben, das andere Mal mit normal geschrieben, großes H und kleine Buchstaben weiter. Und dahinter können wir auch erkennen, versteckt sich der Name Gottes. Der auf dem Thron sitzt, sprach zu dem, der eigentlich Davids Sohn ist und in Wahrheit Davids Herr ist, weil er über ihm ist. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Und im Neuen Testament wird uns das klarer dargestellt, wo geschrieben steht, dass Gott den Herrn Jesus zu seiner Rechten gesetzt hat. Interessant, wenn man mit Trinitariern redet, wo der Herr Jesus jetzt ist, dann hört man oft, ja, beim Vater. Oder zu wessen Rechten sitzt er, frage ich mal gelegentlich. Dann kommt als Antwort, er sitzt zu Rechten des Vaters. Wenn man das sucht, findet man es in der Bibel nirgends. Der Unterschied ist nur klein. Die Bibel im Neuen Testament sagt sie immer, er sitzt zur Rechten Gottes. Wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dann kann er nicht Gott sein. Oder es sind zwei Götter. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Gott hat ihn auferweckt und zu seiner Rechten erhöht in der Himmelswelt. Das wird auch in diesem neuen Buch von Anthony Bassard, Jesus war kein Trinitarier, deutlich dargelegt. dargestellt, wie der Herr Jesus zur Rechten Gottes sitzt und von Gott erhöht wird. Und auch diese Zitate aus dem Neuen Testament bringt er dort mehrfach. In der Entwicklung dieses Verses, ursprünglich hieß es JHWH, also Yahweh oder Jahuwah, sprach zu meinem Herrn auf Hebräisch, setze dich zu meiner Rechten. Später hieß es dann mit diesen Umschreibungen, Adonai sprach zu meinem Adoni, natürlich alles Hebräisch, aber es sind diese zweierlei Herr. Im Neuen Testament lesen wir, Kyrios sprach zu Kyrios. Kann man nicht mehr unterscheiden. Und in der Übersetzung dann ins Deutsche heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und es sind auch dieselbe Schreibweise vom Herr. Wenn man diesen Hintergrund, diesen Werdegang nicht weiß, wird man es nur schwer erkennen können. Schade, dass es im Neuen Testament nicht erhalten ist. Warum, weiß ich nicht. Aber es gibt einen, der Herr über allem ist. Und Jesus ist ihm unterstellt, untertan. Der Vater im Himmel ist der Herr, er ist der Gott des Herrn Jesus. Einer der markanten Verse, die das auch schön zum Ausdruck bringt, ist 1. Korinther 11, Vers 3. Dort steht, ich will, dass ihr wisst, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Der Christus ist das Haupt des Mannes. Das Christus Haupt aber ist Gott. Also mit unseren Worten gesagt, Gott, Christus, Mann, Frau. So ist die Ordnung Gottes und ich will, dass ihr das wisst. Der Herr Jesus hat gesagt, Gott ist Geist. Und an anderer Stelle heißt es, dass Gott alles erfüllt. Wenn Gott alles erfüllt, nehmen wir mal ein profanes Beispiel, die Luft, die diesen Raum umgibt, die Lufthülle, die die Erde umgibt, gibt es rechts von dieser Luft? Also rein in unserer Vorstellung geht es ja nicht, weil die Luft ist überall. Rechts davon gibt es in dem Sinn nicht. Wenn Gott Geist ist und alles durchdringt und erfüllt, wie kann es rechts von ihm geben? Ist nur so ein Gedankenspiel. Und ich glaube auch nicht, dass es in erster Linie um die Sitzposition geht, sondern um die Stellung. Danke, Hierarchie. Der Herr Jesus ist die rechte Hand Gottes. Er ist der Ausführende, durch den Gott alles bewirkt. Die neue Schöpfung, das Neuwerden von uns, die Erlösung, die Wiederherstellung aller Dinge und so weiter. Es wird durch den Herrn Jesus geschehen. Er ist die rechte Hand Gottes. Durch ihn handelt Gott. Und der Herr Jesus ist ihm gehorsam in allem. In Vers 2 heißt es in diesem Psalm, den Stab deiner Macht wird der Herr von Zion ausstrecken. Dieses Zepter streckt der Herr Jesus auch wiederum nicht selber aus, sondern der Herr, großgeschrieben, wird den Stab deiner Macht von Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Segen Abrahams oder die Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde, deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde besitzen, das wird der Herr wird Gott ausüben durch den Herrn Jesus. Er ist es. Nochmal hinweisen, eben diese CD, wo dieser Titel auch ist, so greifbar. Das Lamm ist der Löwe. Und dieser Tim Kelly bringt es auch in dieser Predigt ein bisschen so zum Ausdruck. Gut, es gibt keine Bibelstelle, die das genauso beschreibt, aber als der Herr Jesus zunächst hier war, war er das Lamm, das für unsere Sünden stirbt. Er sagte auch, ich bin der gute Hirte. Er hatte einen Stab, aber es war ein Hirtenstab aus Holz, mit dem er die Herde geweidet hat und auch uns weidet. Wenn er wiederkommt, dann wird er herrschen mit eisernem Stab, ein Zepter. Die Hoheit, die Herrschaft wird er ausüben. Zuerst als Hirte, dann als Herrscher. Erst als Lamm, dann als Löwe. Erst als Retter, dann als Richter. So ist beides in ihm. Und ich musste also mal schon ein bisschen, nicht schmunzeln, ist vielleicht das falsche Wort, aber der Johannes sieht in der Offenbarung diese Situation, Gottes Thron, das Buch in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, und dann diese laute Stimme, wer ist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu brechen und hineinzuschauen? Und niemand, Himmel und auf der Erde und unter der Erde, war würdig dazu. Und ich weinte sehr. Und dann kommt einer der Ältesten zum Johannes und sagt zu ihm, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und ich sah und siehe, ein Lamm, geschlachtet, oder wie geschlachtet, stand da. Und es Diese Begebenheit in Offenbarung 5 bringt diese beiden Bilder, diese beiden Dinge zusammen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der verheißen war im Segen Jakobs, so ab 1. Mose 40, glaube ich, weiß nicht genau. Dort war der Löwe aus dem Stamm Juda verheißen. Dann kam der Herr Jesus in Schwachheit und Niedrigkeit, als das Lamm Gottes, das die Welt, der Welt Sünde hinwegnimmt. Und er wird wiederkommen als der Löwe, der herrscht auf dem Thron Davids in alle Ewigkeit. Das Lamm ist der Löwe. Der Herr, Gott der Herr wird herrschen. Und er tut es, er tat es durch seine Könige, David, Salomo, auch Saul war der Gesalbte des Herrn. Und er wird es tun durch den Gesalbten, der Herr Jesus. Jesus ist der Christus Gottes, er ist der Messias, der verheißene Messias, der wiederkommen wird. Er ist der Generalbevollmächtigte. Und der Herr Jesus wird herrschen in seinem Leib über alles. Ein praktischer Aspekt noch, wie können wir jetzt dem Herrn Jesus dienen? Wir sehen ihn nicht. Wir können auch nicht mit ihm reden. Wir können beten, zu Gott beten oder auch zum Herr Jesus beten, je nachdem. Ich meine nicht zum Herr Jesus beten. Ich habe das in meiner Broschüre ein bisschen dargelegt. Aber sei mal dahingestellt. Aber wie können wir ihm dienen? Und dazu als praktische Aspekte sind mir drei Punkte noch so eingefallen, die möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Zum einen sagt der Herr Jesus in Matthäus 25, scheidet er die Schafe von den Böcken und sagt zu den einen, ich war hungrig, ich war durstig, ich war nackt, ich war krank oder allein, ich war eingesperrt und so weiter. Und ihr habt mir gedient, ich fasse es zusammen mit eigenen Worten. Und sie sagen, Herr, wann haben wir das? Wir haben dich so nie gesehen. Und der Herr Jesus sagt, was ihr getan habt, einem unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Unser Dienst für den Herrn Jesus zeigt sich im Umgang miteinander. Unsere Liebe zu ihm zeigt sich im Umgang miteinander. Die Vergebung, die wir empfangen haben, zeigt sich im Umgang miteinander. Der Herr Jesus lehrte uns zu sagen, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und ich muss oft denken, wenn Gott mir so vergibt, nur so vergibt, wie ich denn meinen Schuldnern vergebe, dann wehe mir. Leider. Ich muss es als Schwachheit bekennen. Und ich will aus dieser Vergebung, die Gott mir gewährt hat und gewährt, lernen, auch denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind oder werden und nicht nachtragend sein. Ich will es lernen, aber ich kann es leider noch nicht gut genug. Aber an diesem Umgang untereinander soll es sich auch zeigen, dass der Herr uns geliebt hat, uns vergeben hat, uns barmherzig ist. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Andererseits hat der Herr Jesus, und das ist der zweite Punkt, zum Paulus oder Saulus gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus hat die Gemeinde verfolgt, aber doch nicht Jesus. Aber Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also auch im negativen Sinn kann es geschehen, dass wir uns dem Herrn Jesus gegenüber falsch verhalten. Und er hat auch gesagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das Reich Gottes, was ist das? Auf diese Frage bin ich noch gar nicht eingegangen, da werden wir demnächst einiges dazu hören noch. Aber dass Gott herrschen wird und dass er herrschen wird durch seinen Gesalbten, das lesen wir in der Bibel und das wollte ich eigentlich auch jetzt hervorheben durch diese Worte. Der Herr Jesus ist der Gesalbte Gottes, der Bevollmächtigte Gottes, durch den Gott herrscht, herrschen wird. Alles zu seiner Zeit, aber es wird die Zeit kommen und es wird wieder kein Unkraut geben im Garten. Kein Schweiß beim Arbeiten. Es wird einfach gut sein. Es wird kein Schaden zugefügt werden auf dem ganzen heiligen Berg. Ich wollte noch vorlesen, vielleicht schreibt es euch auf und lest zu Hause nach Jesaja Kapitel 2, wo es heißt, am Ende der Tage wird der Berg des Herrn feststehen und über alle Hügel erhaben sein und viele Nationen werden sich aufmachen und hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Also ist ja ganz normal, wieder mal sage, wenn Kinder oder auch Heranwachsende oder auch erwachsene Leute irgendwas machen und es gelingt ihnen, dann schaut man doch, ja, wie machst du das? Zeig mir doch das mal, habe ich den Alex gefragt, wegen der Internetseite, wie baut man das auf? Und er hat mir so die ersten Schritte gezeigt und weitergeholfen. Wenn ich Fragen hatte, durfte ich mich gerne an ihn wenden. Ich durfte bei ihm abschauen. Wie machst du das mit einem Kleid nähen? Zeig mir das doch mal. Und man schaut und lernt daraus, weil man sieht, oh, die kann es gut. Silke macht mir damit ein paar Handgriffe. Ganz verzwickte Fehler, bringt die in Ordnung. Wie machst du das? Man lernt voneinander. Dinge, wo man fasziniert ist, weil man merkt, die machen es gut. Ich glaube, so wird es sein in der Zukunft. Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Ich glaube nicht, dass es ein Schlag tun wird und dann wird alles klar sein, sondern es ist ein Belehren aufgrund seiner Wege. Schauen, wie macht ihr es? Hingehen, lernen, Buße tun, sich dem unterstellen. An anderer Stelle wird es damit ausgedrückt, dass es heißt, die Nationen werden in seinem Licht wandeln. Ich meine, es ist derselbe Aspekt. Der Herr wird herrschen, er wird es tun durch seinen Gesalbten und es wird wunderbar sein. Bis an die Enden der Erde. Danke euch fürs Zuhören. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, du bist der alleinige Gott, der über allem ist. Der Höchste unter allen, die in irgendeiner Hoheit sind. Du bist der Gott aller Götter und du der Herr aller Herren. Du gibst die Herrschaft, wem du willst. Du hast es getan und wirst es auch in Zukunft tun. Es waren Wahlen, aber du setzt Obrigkeit ein und setzt Obrigkeit ab. Und dein Wille wird schlussendlich geschehen, auch wenn wir ihn nicht sofort erkennen. Und so preisen wir dich, vertrauen auf dich und danken dir durch den Herrn Jesus. Danken dir, dass du uns in ihm diese Gnade gewährt hast, in der wir nun stehen dürfen. Diese Hoffnung auf ewiges Leben, weil du uns durch den Herrn Jesus unsere Sünden vergeben hast. Durch sein Blut ist sie abgewaschen und wir haben Frieden, sind versöhnt durch sein Blut. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu, kommen durch ihn zu dir. Danke, dass du uns diesen Weg bereitet hast, diese Hoffnung gegeben hast und er ist es, der gehorsam ist. Keiner von uns hat oder hätte diesen Gehorsam erfüllt, aber er war gehorsam. Deswegen hast du ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde und er wird herrschen in alle Ewigkeit zu deiner Ehre und damit dein Licht zu allen Nationen kommen und alle in deinem Licht wandeln können. Danke für dieses wunderbare Wort. In Jesu Namen. Amen.